wie man erfolgreichen Podcast aufbaut, weißt du. Mhm. Wie du deinen Körper leistungsfähig trainierst, kennst du auch. Wie man eine Familie gründet, das ist andere Challenge. Wieso heißt es Yin und Yang? Und wieso gibt es im Christentum Adam und Eva, wenn du den Weg alleine gehen könntest? Und ich bin der Ansicht, es gibt einen Zeitpunkt, da gehst du auf jeden Fall den Weg alleine. Weil es der Weg ist, der dich innerlich frei macht. Aber irgendwann kommst du trotzdem an ein Plateau. Und es gibt eben einen Bereich, den kannst du nicht erkunden, wenn du alleine bleibst.
Ja.
Ganz einfach. Je mehr du dich nur mit dir selbst beschäftigst und denkst, du bist hier alleine auf der Welt und alles dreht sich nur um dich. Ja, das bedeutet einfach nur, dein Herz ist geschlossen. Sonst würdest du nämlich spüren, du bist nicht alleine auf der Welt.
Stell dir mal Folgendes vor. Du bist eine bekannte Persönlichkeit, stehst deswegen auch an der Öffentlichkeit. Hunderttausende von Menschen kennen dich, feiern dich, verehren dich vielleicht sogar dafür, dass du so einen geilen Job machst. Und selbst merkst du aber in dir drin, dass das, was du die letzten Jahre gemacht hast, das, was dich so erfolgreich gemacht hat, dich jetzt nicht mehr glücklich macht. Und was machst du jetzt? Diese Frage habe ich heute Shiheng He gestellt, denn er war tatsächlich zur gleichen Zeit hier wie ich auf Koh Phangan und ich konnte ihn ins Podcast-Studio von The Chain is Live bringen. Er war letztes Jahr hier auch schon zu Gast und hat eine ultra krasse Folge hier abgeliefert mit über Hunderttausenden von Menschen, die sie sich auch angehört haben. Und heute sprechen wir mal Real Talk über diese Identitätskrise, die jeder Mensch irgendwann mal hat und vielleicht auch du in einem kleineren Stil auch schon mal gehabt hast. Weil du musst nicht weltbekannt sein, um vor dieser Entscheidung zu stehen, dein Leben komplett zu verändern. Und heute wird dir Shiheng He nicht nur persönlich erzählen, was gerade in ihm alles so passiert, sondern er wird dir auch erklären, warum es manchmal notwendig ist, im Außen ein bisschen Konflikt zu erzeugen, um im Innen wieder in den Frieden zu kommen. Es ist ein unglaublich spannendes Gespräch geworden und auch ich konnte in meiner aktuellen Situation massiv davon profitieren, weil auch bei mir entstehen gerade wieder Transformationen im Innen, die auch gerade für mich einige Challenges im Außen bedeuten und deswegen waren wir heute wirklich auch schön auf einer Linie und du kannst jetzt hier profitieren von dieser Lebenserfahrung, von diesem Wissen. Und deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß zum zweiten Mal mit Shiheng He. Wie macht man den Koh Phangan?
Einatmen, ausatmen.
Das ist so. Das habe ich auf Koh Phangan gelernt. Shifu auf Koh Phangan. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Vor einem Jahr haben wir hier online gesprochen. Jetzt sitzt du hier vor mir und ich sage erst einmal Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Für mich, für unsere Community. Und wie gefällt dir Koh Phangan so bis jetzt?
Ja, ich hatte dir vorhin bei der Ankunft schon gesagt, dass einer meiner Meisterbrüder ist schon mehrere Jahre jetzt hier auf der Insel, hat da eben auch schon eine Community aufgebaut, mit denen er Einblicke in das gibt, was wir eigentlich seit Jahren versuchen, so ein bisschen in die Welt zu tragen. Und als ich das erste Mal hier angekommen war, habe ich halt schon gemerkt, dieser Spirit auf der Insel, der ist halt schon ganz anders, weil sich hier einfach sehr viele Menschen wiederfinden und es auch sehr viele verschiedene Bereiche gibt, die angeboten werden. Aber alle immer in dem Bereich von irgendetwas, was du in der Hand hast, was du tun kannst, um eine bessere Variante von dir zum Beispiel rauszubringen. Und das Schöne ist, dass es hier so viele verschiedene Kulturen auch gibt, so viele verschiedene Traditionen, dass sich jeder eigentlich frei aussuchen kann, was er da gerne praktizieren will. Aber diese Hauptidee, es gibt mehr als halt einfach nur Geld zu verdienen und das Geld wieder auszugeben. Mhm. Ja, das merkt man halt ganz klar hier. Das sind so simple Sachen wie, auch wenn das jetzt vom Sicherheitsaspekt vielleicht mal eine andere Geschichte ist, aber aus dem Haus rauszugehen, dich auf deinen Roller zu setzen und dann einfach die Insel zu erkunden. Das hat schon was sehr Simples, aber auch was Freimachendes. Ja, und das ist schon sehr schön. Also wer auch immer die Gelegenheit hat, diese Insel mal so ein bisschen zu sehen, absolut empfehlenswert, ja.
Ja, das Gefühl hier mit dem Scooter rumzufahren, das ist so pure Freiheit, auf jeden Fall. Ich habe auch deinen Cousin Shiheng Zhuan, habe ich auch zugehört, der hat ja auch von dieser Spiritual Fascination geredet auf Koh Phangan, das ist ja schon sehr extrem. Wie nimmst du das wahr im Allgemeinen hier so? Also wie gehst du mit diesem Thema um, dass viele Leute hier auch so herkommen, weil sie so fasziniert sind? Also im Allgemeinen so diese Frage, wie viel dient uns das auch wirklich, tiefe Arbeit zu verrichten dann auch?
Manchmal drücke ich es so aus, alles hat zwei Seiten. So. Und Spiritualität ist eine Seite davon, aber die ganze körperliche Arbeit, das Ganze, was auch beispielsweise das Materielle, was Finanzen angeht, das ist auch ein Aspektpunkt, der gehört einfach zu diesem Leben auf der Erde irgendwo dazu. Und da ist einfach ein bisschen Vorsicht geboten in dem Sinne, manche sagen, das Materielle und das Finanzielle, das dominiert halt manchmal in unserem Leben. Sehr viel Lebenszeit fließt da rein. Mhm. Aber dann, nachdem wir das eventuell auch haben oder erreicht haben, irgendwie fehlt da trotzdem was. Mhm. Und dann kommt da eventuell die Suche nach, ist da nicht mehr als das Materielle? Ja, auf jeden Fall ist da mehr als das Materielle, das Nicht-Materielle, das Spirituelle. So, und dann shiftet man eventuell eben in Bereiche, die haben dann nicht mehr viel mit Materie, Finanzen, Besitztümer in diesem Sinne zu tun. Es ist jetzt ein anderer Bereich, aber da ist es genauso. Wenn wir zu stark in die Richtung uns bewegen, dass das ganze Finanzielle, Materielle unwichtig wird, ist auch nicht korrekt. Mhm. Das heißt, da diese Balance zu finden, ein durch Spiritualität geprägtes, aber dennoch bodenständiges Leben, das würde ich sagen, ist so Ziel und Zweck der ganzen Aktion, beide Welten zu verbinden. Das Nicht-Materielle mit dem Materiellen.
Wie ist deine persönliche Beziehung zum Materiellen, zum Geld? Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Ist das für dich so wichtiger geworden oder weniger wichtig?
Sehr viele, wenn ich meine E-Mails zum Beispiel aufrufe, jeden Tag gibt es dort Aufträge, die könnte ich annehmen, auch unter anderem hinter dem Gesichtspunkt, dass diese Aufträge natürlich auch in der Art und Weise Geld bringen würden. Aber es gab einen bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben, da war es einfach notwendig, damit ich bestimmte Strukturen aufrechterhalten kann. Strukturen wie zum Beispiel eine Wohnung, ein Büro, von wo aus du agierst, ein Tempel, den du aufrechterhalten musst. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein finanzieller Flow schon wichtig. Aber nachdem jetzt das Ganze langsam angestiegen ist und mittlerweile eine gewisse Stabilität eingetroffen ist, werde ich einfach viel, viel bewusster, wohin jetzt ich meine Energie steuere. Und da ist das Hauptaugenmerk definitiv eben nicht mehr das Finanzielle, sondern welche Kooperation, welche Zusammenarbeit wird Mehrwert bringen. Mehrwert im Sinne von zum Beispiel erreicht mehr Leute oder erreicht Menschen, die bisher von dieser Lehre noch überhaupt nichts gehört haben. Das heißt, das sind so Entscheidungen, die ich manchmal treffe heutzutage. Einfach in dieser Idee, da ist jetzt, das Fundament ist geschaffen und jetzt einfach zu gucken, dass einfach diese Lehre, weil das ist es letztendlich auch, wofür ich sehr dankbar bin. Wäre ich nicht in diesen Bereich gekommen, diese Lehren für mich zu verstehen, gäbe es auch überhaupt nichts, was ich mit der Welt teilen kann. Aber das, was du eventuell als Erfolg bezeichnest, das, was heutzutage den Algorithmus so anfeuert, ist halt, dass ich über diese Lehren gesprochen habe. So, und dementsprechend darf ich halt nie für mich vergessen, im Kern steht es immer darum, diese Lehre ein bisschen zu teilen. Ja, das ist ganz klar Augenmerk gewesen.
Es ist ja auch einer, glaube ich, der Virtues, von denen ihr sprecht, im Shaolin Modesty, Bescheidenheit. Und trotzdem sehe ich immer wieder auch Leute in der Spiritualität oder in der spirituellen Szene, die dann trotzdem eben auch, also ich meine, das krasseste Beispiel war damals Osho mit seinen Rolls Royces und so, aber es gibt ja trotzdem auch so spirituelle Lehrer, die wirklich modest bleiben und andere, die dann trotzdem sich jetzt auch mehr gut gehen lassen. Da wollte ich fragen, also kann man sich das trotzdem erlauben, auch zu genießen und auch einfach zu sagen, so hey, ich lasse es mir jetzt richtig gut gehen, oder würde das schon gegen diese Tugend der Bescheidenheit verstoßen in der Shaolin-Kunst?
So. Das Erste, was wirklich sehr wichtig ist, einfach mal zu erwähnen, egal über welche Lehren wir sprechen, egal über welche Traditionen wir sprechen, jegliche Traditionen, jegliche Lehren benötigen immer Repräsentanten, die eben diese Lehre zum Beispiel vermitteln oder durch die diese Lehre vermittelt wird. Das heißt, es spielt da auf jeden Fall eine sehr starke Rolle, wer ist die Person, die Vertreter dieser Lehre ist. Das heißt, auch wenn in meinem Fall ich über die Shaolin-Tradition spreche, ich spreche nicht für die ganze Welt von Shaolin-Praktikanten. Ich kann nur das wiedergeben, was für mich in meinem Verständnis Shaolin mit mir getan hat. Mhm. Ja? Das heißt, das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass also Shaolin ist nicht gleich Shaolin. Mhm. Es kommt darauf an, von wem willst du lernen. Das heißt, sich anzuhören, okay, das ist ein Shaolin-Lehrer, das ist ein anderer Shaolin-Vertreter, das ist ein anderer Shaolin-Meister. Einfach mal anzuhören und zu überlegen, welche von diesen Ansichten resoniert einfach mehr mit dir? Mit welchen von diesen Ansichten kannst du mehr anfangen? Und das einfach so als kleiner Sprung jetzt, war die Idee gewesen, warum wir in Europa unser Tempel Shaolin Tempel Europa, Shaolin Tempel Europe sich nennt. Weil Asiaten haben asiatische Probleme und Europäer haben europäische Probleme. Und in der Denkweise, in der Rhetorik, wenn man die eins zu eins von Asien nach Europa bringen würde, das würde in meinem Verständnis sehr viele Menschen würden das gar nicht erst verstehen. Ja? Und dementsprechend ist manchmal diese Übersetzung, was heißt das jetzt praktikabel? Ja, der Mensch steht zwischen Himmel und Erde. Hört sich schön an, schön philosophisch. Aber was bedeutet das letztendlich? So. Und jetzt zurückzukommen auf die Frage bezüglich der Bescheidenheit. Es gibt in der Tat Fälle, wo der Beruf von jemandem ist, der Beruf ist, Sohn zu sein. Das heißt, wenn der Vater sehr viel gearbeitet hat, sehr erfolgreich ist, gibt es halt sehr viele Menschen, die sind einfach von Beruf Sohn oder Tochter und haben dementsprechend Zugriff eben auf alle materiellen Dinge, die der Vater eventuell mal erwirtschaftet hat. Ist das aber nicht der Fall? Und jemand hat seine Lebenszeit investiert, um seinen Träumen, seinen Zielen zu folgen und hat dementsprechend dann auch einen bestimmten Status erreicht und kann sich irgendetwas leisten. Da ist Nummer eins überhaupt erstmal, die Realität ist die, es fährt niemand ein Rolls-Royce, wenn er den sich nicht irgendwie verdient hätte. Das heißt, da ist auf jeden Fall Lebenszeit, egal wie, hineingeflossen, damit sich dieser Rolls-Royce im Leben von der Person manifestiert hat. Dementsprechend ist das Erste, wo ein bisschen Vorsicht geboten ist, nur weil jemand teure Kleidung trägt, teure Accessoires trägt, ein teures Auto fährt, ja, oder auch sich verschiedene Dinge leisten kann. Das hat erstmal überhaupt nichts damit zu tun, ob jemand jetzt bescheiden ist oder nicht. Mhm. Nummer eins ist überhaupt erstmal zu sehen, irgendwas muss er geleistet haben, damit er jetzt mit diesen Dingen gesegnet ist. Mhm. Wann dieser Begriff Bescheidenheit anfängt wichtig zu werden, ist, wenn eine Person anfängt, sehr viel zu haben, sehr viel anzuhäufen und vergisst entlang dieses Weges irgendwann, dass er das Ganze nicht nur einem selbst zu verdanken hat. Ja? Wovon ich spreche, ist einfach das Folgende. Dass ich hier sitzen kann, dass du hier sitzen kannst, jetzt momentan, das liegt nicht in unseren Händen. Da ist immer noch eine Kraft in unserem Leben vorhanden, was uns die Möglichkeit gibt, weiter auszuprobieren, weiter Fehler zu machen, weiter zu entdecken. Aber da ist meiner Meinung nach, in meinem Empfinden, ist da eine Kraft, die uns das alles ermöglicht. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass jeder Erfolg, den du in deinem Leben zum Beispiel dir widerfährt, da ist schon ein bisschen was dabei, was wir getan haben. Aber da ist auch dabei, dass es uns gegönnt worden ist. Weil es gibt im selben Sinne auch sehr viele andere Beispiele. Du arbeitest, aber das stellt sich nicht ein. Ja, ich bin mir sicher, es gibt viele Menschen auf dieser Insel oder in der Welt überhaupt, die arbeiten eventuell noch mehr als wir.
Mhm.
Ja, aber die warten immer noch auf diesen Turning Point.
Ja.
Ja, das heißt, es ist nicht immer nur die Arbeit, die du investierst. Manchmal ist es deine Arbeit zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Mhm. So, und wer bestimmt darüber, ob es der richtige Zeitpunkt ist und ob es der richtige Ort ist, das liegt nicht mehr in unseren Händen. Das heißt, irgendwo da entlang des Weges ist es also auch diese Dankbarkeit dafür, egal was dir gegeben worden ist, ein gesunder Körper, ja, die Fähigkeit einfach, dich auszudrücken, ja, egal in welcher Art und Weise, irgendwo ist da eine Dankbarkeit mit verbunden. Mhm. Und in dem Moment, wo diese Dankbarkeit verloren geht, das ist dann dieser Punkt, wo diese Bescheidenheit anfängt zu kippen. Und wenn die kippt, dann sind die Chancen sehr hoch, dass eines Tages einfach das Erwachen kommt und dir wird gezeigt, wieder demütig zu sein.
Ja.
Ja, also in dem Moment, wo du anfängst, dich zu fühlen wie Gott, wirst du realisieren, okay, komm mal wieder runter.
Mhm. Gab es das bei dir schon mal, diesen Moment?
Ich würde sagen, dass ich in der glücklichen Lage bin, durch dieses ganze Achtsamkeitstraining.
Mhm.
Das ist das, was ich eigentlich tagtäglich mache. Egal, was mir jemand sagt, egal mit was ich von außen konfrontiert werde, ich spüre halt immer direkt in mich rein, was passiert in mir da drin. Das heißt, ich habe jetzt übertrieben ausgedrückt, den ganzen Tag über bin ich so in Beobachtung von mir selbst. Was geht in mir vor? Mhm. Was ändert sich da gerade? Was ist in meinen Gedanken? In welche Richtung gehen diese Gedanken? Und genauso erkenne ich halt relativ früh, wenn bei mir etwas eintritt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich es eigentlich wieder übertrieben. Das war jetzt gerade nicht demütig. Also switche ich direkt wieder um und korrigiere das direkt in dem Moment schon wieder.
Mhm.
Mhm. Ja. Und genau, das ist also diese Möglichkeit, dass du mit Achtsamkeit einfach bereits Dinge angehen kannst, bevor die zu groß werden und dann Überhand nehmen.
Mhm.
Ähnlich wie, ja, wie es mit den Emotionen ist. Wenn du merkst, oh, langsam steigt jetzt der Ärger auf. Ja, wenn die Flamme noch klein ist, dann, wenn du jetzt entgegenwirkst mit verschiedenen Methoden, atmen, das Ganze rauslassen, durch Schreien, egal wie, trainieren gehen, dann sind die Chancen sehr hoch, dass dieses kleine Feuer, was angefangen hat, du direkt wieder löschen kannst.
Mhm.
Wenn du aber dieses Feuer gar nicht erst spürst, dich mit weiteren Sachen noch beschäftigst, das eher noch durch mehr Gedanken noch anfeuerst und das wächst, irgendwann ist der Druck einfach so hoch, dass selbst wenn du wolltest, dass das jetzt nicht ausbricht, aber die Kraft, der Druck von diesem inneren Feuer ist halt manchmal einfach so groß, dass wenn es zu spät ist, ist es zu spät.
Mhm.
Und das Einzige, was eben hilft, ist, immer frühzeitig zu erkennen, ob sich da etwas anbahnt, was in Konsequenz etwas ist, was du eigentlich in deinem Leben gar nicht haben willst.
Mhm.
Das ist diese ganze Geschichte, ja, was soll ich mit dieser Achtsamkeit anfangen? Wieso soll ich denn da meine Zeit investieren, um einfach zu sitzen und zu atmen? Weil das einfach nur die Anfangsstufen sind, um Achtsamkeit in dein Leben zu bringen.
Mhm. Ja, und du hast es auch in dem Tea-Talk sehr schön und einfach erklärt für alle, die da waren. Du hast gesagt, es gibt das, was wir denken, das, was wir fühlen und das, was wir tun, beziehungsweise das, was wir sagen. Und wenn da dieses Alignment nicht da ist, wenn wir nicht in einer Linie sind mit diesen drei Sachen, dann, wenn wir achtsam sind, spüren wir das sehr schnell. Und das bringt mich auch so ein bisschen so zu dieser Kernfrage, die ich heute mitgebracht habe für dieses Gespräch, weil ich Ende letzten Jahres immer mehr gemerkt habe, da kommt etwas auf mich zu. Ich habe da so ein Misalignment gespürt. Also das, was ich gesagt habe, hat sich nicht mehr so angefühlt wie sonst. Und meine Gedanken haben mich in andere Richtungen gebracht, sodass ich zum Teil auch nicht das gefühlt habe, was nur schön war, sondern manchmal auch am Morgen so mit offenen Fragen im Bett gelegen bin. Und ich habe dann so für mich erkannt, dass diese Rolle, die ich die letzten 5 Jahre aufgebaut habe, diese Mentorenrolle, beziehungsweise ich wurde ja auch fast in diese Rolle gebracht, weil immer mehr diese Menschen einfach zu mir gekommen sind und mir Fragen gestellt haben. Und diese Rolle hat mir gedient und ich habe jetzt aber gemerkt, dass durch verschiedene Kontakte mit Menschen eine gewisse Distanz entstanden ist. Also dadurch, dass ich so viele Tipps gebe, dadurch, dass ich so viel Energie reingebe in diese Rolle, bleiben dann andere Rollen, wie zum Beispiel die Rolle des Sohnes, die Rolle des Freundes, die Rolle des Kumpels, die bleiben dann so ein bisschen aus und kriegen nicht mehr dieses ganze Spektrum. Und du nennst es ja auch Verhärtung. Also das habe ich in unserem letzten Gespräch mir gemerkt, sobald wir uns verhärten in einer Rolle. Und deswegen war meine Entscheidung, dieses Jahr wieder Schüler zu werden. So weg von diesem Meister, die Rolle des Meisters wegnehmen, ganz bewusst, um wieder mehr Schüler zu werden. Das fühlt sich jetzt schon viel besser an. Und ich, als ich dir so zugehört habe an diesem Tea-Talk, wie du das so geredet hast, da habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, dass es bei dir auch gerade so ein Shift gibt, weil du hast gesagt, hey, wenn ich jetzt für den Rest meines Lebens Dokus machen könnte Podcasts machen ohne Ende. Ich habe jeden Tag tausende von Sachen, die auf mich warten. Und trotzdem machst du aber irgendwo weiter. Deswegen würde mich einfach so interessieren, wie schaffst du es, da wieder Schüler zu sein und dich vielleicht auch wieder aus dieser Rolle zu bringen? Also wie gelingt dir das, diese Balance zu halten?
Mein Interessensbereich, auch schon als ich sehr jung war, war immer irgendwas zu bauen. Ja, also mechanisch etwas zusammenzubauen. So, das heißt, wenn du da etwas zusammenbaust, dann ist da auf jeden Fall diese Denkweise vorhanden, ich mache das und das kommt dabei raus. Dementsprechend alle Konstrukte, die ich sonst bisher im Leben angegangen bin, war immer sehr strukturiert. Ja, das heißt, ich hatte eine Strategie, hatte mir überlegt, was soll ich tun, damit das dabei rauskommt. Und das Ganze hat sich schon teilweise so angefühlt wie, du wirst so zu deinem eigenen Konstrukteur des Lebens.
Ja.
Ja, das heißt, irgendwann merkst du, okay, das funktioniert jetzt nicht, also adjustierst du ein bisschen um und auf einmal funktioniert es. Und das ging im Laufe des Lebens halt so weit, dass innerhalb der letzten 4-5 Jahre einerseits eben auch diese Öffentlichkeit sehr, sehr stark zugenommen hat. Die Nachfrage nach den ganzen Angeboten hat auch extrem stark zugenommen. Und dann kam aber eben dieser Punkt für mich, wo ich einfach erkannt habe, alles, was da gerade so läuft, mehr geht immer. Mehr geht immer in allen Bereichen. Aber irgendwie hat mir dann aber gefehlt, das Warum. Warum soll ich überhaupt mehr machen? Mhm. Weil das Ganze ist dann in meinem Kopf zumindest so weit gegangen, dass das war wie so ein Spiel. Ich muss mir nur angucken, welche Anfrage reinkommt und ich sehe in meinem Kopf schon, in welche Richtung das geht. Und ich weiß genau, welche Knöpfchen zu drücken sind, damit das anfängt zu laufen. Mhm. So. Und so habe ich sehr viele Projekte, Anfragen im Kopf schon mal durchgegangen und habe aber immer wieder gemerkt, das erfüllt mich nicht mehr so wie in den Jahren zuvor. Mhm. Ja. Und so fing bei mir ein bisschen dieser Shift an, dass diese ganzen Dinge, die bisher aufgebaut worden sind, die sind schön und gut. Ich bin dankbar, dass es diese Dinge gibt, aber ich merke, dass Reiz ist jetzt der falsche Ausdruck, ja, aber diese Richtung ist es. Mir fehlt eine höhere Aufgabe. Ja, und die höhere Aufgabe ist für mich nicht, noch mehr Podcasts zu machen. Ich weiß, wie das mittlerweile geht. Mhm. Im Filmbereich, im Medienbereich, Dokumentationsbereich. Ich weiß, wie das geht. Selbst mit dem Buch schreiben, ja, ein Buch, was da letztes Jahr rauskam. Ich sehe schon, da kommen so viele Anfragen, dass ich noch eins schreiben soll. Aber es reizt mich alles nicht mehr, weil ich sehe schon, was das Ganze bewirkt. Und das, was es mir bringen würde, ist nicht das, was ich momentan, nachdem ich halt auch selbst älter geworden bin, das gibt mir nicht mehr die Erfüllung. Das heißt, einerseits merke ich, es gab einen Zeitpunkt, da hat das Ganze Sinn gemacht und hat mich erfüllt. Mittlerweile aber shiftet es etwas und ich bin selbst eigentlich Auf der Suche ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, aber ich merke, es ist auf jeden Fall eine andere Richtung, die ich jetzt anfange einzuschlagen. Ja, und diese Richtung geht nicht mehr eben in Investieren von Energie, um irgendetwas aufzubauen, was letztendlich für mich irrelevant ist. Das heißt, ich werde ich werde immer bewusster darüber, worin und mit was ich meine Energie verbringe. So. Und dann ganz wichtig, weil wir beide eben auch aus diesem körperlichen Bereich kommen, insbesondere Kampfkunst, da habe ich halt gleichermaßen auch gemerkt, jedes Mal, wenn ich eben in irgendeine, hast ja selbst mitbekommen, wenn ich da alleine schon als Meister vorgestellt werde, ja, das, da kommst du ja direkt in so einen Rahmen rein. Du wirst ja direkt abgestempelt. In dem Sinne, was ja nicht verkehrt ist.
Ja.
Es ist okay, um einen Rahmen zu setzen, weil diese Art von Drop-in-Classes zum Beispiel, diese Art von Seminaren oder Workshops, ist ja ganz klar, dass die Idee dahinter ist, da ist eine Person, die hat ein gewisses Wissen und dieses Wissen teilt sich zu den Unwissenden. Das heißt, die Hierarchie ist wissend und unwissend. Da gibt es auf jeden Fall eine Hierarchie, aber eben bezogen auf bestimmte Themenbereiche. Aber wenn wir zurückzoomen und ich mich frage, wer ist der Wissende und wer ist der Unwissende auf dieses komplette Leben bezogen, dann bin ich in der unwissenden Position. Und da ist eine andere Instanz, die weiß. Und das ist so der Moment, wo ich merke, das ist der Weg für mich. Ja.
Du hast gerade was sehr Spannendes gesagt, was mir gerade nochmal so bewusst wurde. Und zwar, also auch hier auf Koh Phangan gibt es ja viele Menschen, die auch so versuchen, das Leben zu manifestieren. Da gibt es ganz viele Kurse, wie manifestiere ich mein Leben, wie kann ich meine Ziele erreichen. Und das ist ja, wenn man so diese Bewusstseinsebenen betrachtet, so die erste Stufe, so diese passive Stufe, so das Leben passiert mir. So, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine wirkliche Wahl, ich habe keine Verantwortung, die ich übernehmen will, aber irgendwie passiert trotzdem alles. Und dann irgendwann kommen wir so zu diesem Punkt, wo wir merken, oh, das Leben passiert für mich und alles ist irgendwie auch ein Zeichen und ich kann alles deuten und man fühlt sich irgendwie empowered und man möchte was machen. Und dann kommt man irgendwann, und das ist, glaube ich, die Stufe, die du jetzt gemeistert hast, das ist so dieses, hey, das Leben passiert durch mich, so ich kreiere mein Leben, so das ich weiß, wenn ich dieses Projekt annehme, das wird so werden. Und das wird irgendwann auch langweilig. Also irgendwann ist es dann so, ich weiß, wie die Zukunft sich entwickelt, weil ich sie jetzt so lange konstruiert habe. Und dann sagt man so, und das würde mich jetzt interessieren, ob du da auch schon so einen Bezug hast, dann ist so die letzte Stufe, ist nicht mehr so, ist nur noch so, das Leben passiert. Das Leben passiert. That's it. Und das ist auch eine Frage, die ich gekriegt habe von jemandem aus der Community und auch selbst eine Frage von mir, weil im letzten Podcast sprichst du eben von diesem Passiven und das ist ja wirklich so für mich Level 1, aber gleichzeitig sprechen wir ja auch immer von diesem Full Surrender, so dieses komplette Loslassen. Und ich möchte vielleicht von dir aus deinen Worten hören, wie du diese Unterscheidung machst für die Leute, die da vielleicht in diese Falle tappen, zu sagen so, ja, ich surrendere einfach, aber eigentlich sind sie voll passiv. Und eben auch gleichzeitig so den Leuten dieses Gefühl zu geben, was es überhaupt heißt, fully zu surrendern, weil ich merke eben bei mir, dieser Prozess hat jetzt gestartet, dieses Full Surrender. Und es ist echt nicht, es ist scary, so weil ich eben plötzlich nicht mehr weiß, was jetzt kommen wird, oder? Es ist so, the unknown is here.
Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Indiz. Das heißt, surrendern oder auf Deutsch, wie würde man das sagen?
Ja, auf
dich hingeben.
Ja, hingeben.
Hingeben, ja. Aufgeben wäre vielleicht mit einer falschen Konnotation, dich etwas hinzugeben. Aber das ist so ähnlich wie, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, diese Idee, just go with the flow. Ja, geh mit dem Fluss, geh mit dem Fluss des Lebens. So, jetzt ist aber die Frage, wo kommt denn dieser Flow des Lebens überhaupt her? Wo soll denn der sein? Der läuft schon die ganze Zeit. Der Fluss läuft schon die ganze Zeit. Nur befinden wir uns halt manchmal in diesem Flussbett und der Fluss läuft einfach an uns vorbei. Aber wir sind so stark mit uns selbst irgendwie beschäftigt, dass wir überhaupt nicht mitbekommen, was da um uns herum zum Beispiel auch da passiert. Das heißt, der Grund, warum ich den Flow nicht spüre, ist, weil ich mit mir selbst, mit meinem Ego, mit dem, was ich konstruiert habe, mit dem, wie ich denke, die Welt soll sein. Das ist das, was ich so kreiert habe. Mhm. So. Je mehr ich anfange, von dem, von mir, von meinen Ideen, von meinen Ansichten, von meinen Konzepten, von meinem Gefängnis loszulassen, desto eher fange ich eben einfach an zu spüren, oh, da ist ja der Fluss. Ich bin ja die ganze Zeit schon drin. Ich muss nur mal auflösen, was mich die ganze Zeit am Blockieren und am Stehenbleiben hindert. Das heißt, der Weg des Loslassens, der Weg der Hingabe ist, loszulassen und Ballast von dir sozusagen zu entfernen. Aber was ist dieser Ballast? Der Ballast ist in meinem Fall und wahrscheinlich auch in deinem Fall sehr stark damit verbunden, was wir die letzten Jahre seit Geburt bis jetzt so alles getrieben haben. Alles, von Anfang bis jetzt. Ja, wir haben uns da etwas aufgebaut, wir haben uns eine Rolle aufgebaut, wir haben uns eine Identität aufgebaut, ja, aber das ist nicht unsere Essenz. Mhm. Wir haben jetzt sehr viele Jahre den Segen gehabt, auszuprobieren, was alles in dieser Welt möglich ist. Und du merkst, es ist sehr viel möglich. Mit der Willenskraft, mit der entsprechenden Arbeit, mit dem Segen dazu ist schon sehr, sehr viel möglich, was wir so erschaffen können. Aber nichtsdestotrotz sitzen wir trotzdem jetzt hier bei mir nach 40 Jahren und bist immer noch in der Art und Weise, in diesem Zustand, da muss noch mehr sein. Das ist nicht das Ende. Und so fange ich eben an, einfach zu spüren, was ist es eigentlich, was mich im Leben blockiert, um Neues wieder eigentlich einfangen zu können. Mhm, und das, genau. das ist diese Sache. Frage, ja. Empty the cup.
Empty the cup, ja.
Immer dasselbe. Die Frage ist, wie viel kannst du von dem, was wir bisher aufgebaut haben, wie viel davon bist du bereit loszulassen, damit Neues ins Leben kommt? Wenn also in unserem Gedankenbild du dir sagst, nee, Podcasts zu machen ist eigentlich eine gute Möglichkeit, Menschen zu erreichen, alles hier und da. Und dann baust du den Podcast-Bereich noch weiter aus, hast noch mehr Termine kommen, alles drum und alles schön und gut. Du erreichst auf der einen Seite sehr viele Menschen, aber die engen Menschen in deinem Leben, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, wirklich enger Freundkreis, wie viel Fürsorge bekommen die von dir? Mhm. Ja, du hilfst auf der einen Seite der ganzen Welt, aber was ist mit denen, die aus deinem eigenen Fleisch und Blut kommen? Wie viel Hilfe bekommen die von dir? Ja, und da ist dann auch schon wieder so, wo du merkst, okay, auf der einen Seite hilfst du der Welt, aber die Mutter ist unglücklich. Das ist auch nicht komplett. Da ist auch irgendwie so etwas, wo du merkst, der Mutter habe ich auch zu verdanken, dass ich überhaupt dieses ganze Leben leben kann. Mhm. Ich glaube, da muss halt wirklich so ein bisschen wirklich diese Trennung getroffen werden, wie viel Podcasts sind notwendig. Und wie viel Energie ist notwendig, denen, die du auch halt den Menschen beikommen lässt, die dir dieses Ganze ermöglicht haben. Ja, das heißt, diese Dankbarkeit auch. Mhm. Und sowas shiftet halt im ganzen Leben. Bis du irgendwie so eine Balance gefunden hast, wo du denkst, jetzt fühlt sich das eigentlich gut an. Dir geht es gut, deinem Umfeld geht es gut. Und jetzt stellt sich da so etwas ein, wo du sagst, jetzt ist es angenehm. Es ist nicht übermäßig hier und es ist nicht übermäßig da. Es ist einfach angenehm. Mhm.
Ja. Ja, es hat auch wirklich viel mit Sensibilität zu tun. Also ich habe das Gefühl, je mehr ich sensibler wurde über die letzten Jahre, desto mehr spüre ich eben auch so, was zieht Energie, was gibt mir Energie. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich sagen kann, diese Gespräche, diese Podcast-Gespräche, da fühle ich mich immer als Schüler irgendwie auch. Also ich lese die Bücher der Gäste, ich informiere mich, habe ein geiles Gespräch. Ich muss mich auch nicht zu stark in den Mittelpunkt rücken. Aber eben sobald ich dann diese Mentorings mache und persönlich mit Menschen über 10 Wochen arbeite, merke ich dann so eben so nach einem Call, auch wenn der nur 2 Stunden dauert, ich so, boah, ich habe gar nicht mehr Lust, irgendwas anderes zu machen jetzt. Und dir zuzuschauen, wie du da, weißt du, da diese Kurse gibst, nonstop, und dann auch noch Q&As machst und dann jeder will noch ein Foto, ich kenne das auch noch so. Ich habe dann irgendwann auch gemerkt, so bei mir, so, das ist ja auch etwas, was du im Nachhinein nicht mehr wirklich rückgängig machen kannst. Also du wirst wahrscheinlich mittlerweile auf der ganzen Welt erkannt. Und das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist sagen, ich ziehe mich zurück, ich mache es nicht noch größer, als es schon ist. Und das habe ich schon vor einigen Jahren erkannt, zum Glück. Aber eben so in Bezug auf dieses Full Surrender finde ich es trotzdem nochmal so spannend, weil ich sehe auch so diese Entscheidung, die ich jetzt treffen kann oder die du treffen kannst. Aber trotzdem ist da ein Teil in mir, der immer noch sagt, so ein paar Sachen möchte ich trotzdem noch wissen. Oder möchte ich ich möchte nicht mich festlegen müssen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt attached, dass es so wird, aber ich möchte trotzdem sagen, das möchte ich trotzdem noch machen. Und Full Surrender, das ist so, ich höre das immer wieder so als Ideal, so dieses, ich lasse komplett los, ich lasse mich komplett vom Leben treiben, so wie Jesus am Schluss dann irgendwann einfach am Kreuz gelandet ist, so weißt du, ohne, oder ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich den vietnamesischen, den Monk kennst, Thich Quang Duc, der da
angebrannt hat.
Also das ist für mich so, also wenn ich das sehe, dann ist ein Teil, also das, der Grund, warum die jetzt gerade in meinem Bewusstsein sind, ist, weil sie mich faszinieren, begeistert das. Ich finde das unglaublich, obwohl ich mich nicht anzünden möchte oder nicht am Kreuz an möchte, finde ich es irgendwie bewundernswert. Ich bewundere es, das ist, glaube ich, das Wort. Und das ist so die Frage, so ist dieses Full Surrender wirklich das Bewundernswerteste, was wir machen können als Menschen? Wirklich komplett von der Idee loszulassen, was sein soll, und dass das Qi sozusagen uns anfängt zu spielen. So. Glaubst du, das ist machbar für jeden? Oder ist das das Ziel?
Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage. Ne? Aber ich denke, da ist eine Quelle. Es gibt eine Quelle. Aus dieser Quelle entstammt alles, was du kennst, und alles, was du nicht kennst, entstammt aus dieser Quelle. Das, was dir das Leben ermöglicht, das, was mir das Leben ermöglicht, ist diese Quelle. Diese Quelle ist unerschöpflich. Diese Quelle kreiert alles, was es bisher gab, und wird kreieren, was es bisher noch nicht gab. Die ist unerschöpflich, diese Quelle. Im Angesicht dieser Quelle stellst du dann irgendwann fest, dass egal, was wir als Menschen auf dieser Erde machen, es ist ziemlich irrelevant im Angesicht von der Immensität dieser Quelle. Mit diesem Hintergrund wird jeder früher oder später wieder erkennen, dass es etwas gibt, was größer ist als wir selbst. Verschiedene Traditionen drücken das mit verschiedenen Definitionen aus. Selbst wenn du in den Taoismus zum Beispiel reingehst, wo eben das Yin und Yang-Symbol sehr viele Menschen kennen. Yin und Yang haben eine Mutter, sie haben einen Ursprung, was eben manchmal durch einen Kreis dargestellt ist. Manche sagen, es ist die Singularität. Es gibt nur noch eins. Da gibt es keine Trennung mehr dazwischen. Ja? Andere sagen, es ist die Natur, die alles erschaffen hat. Andere sagen, es ist das Universum, was das Ganze erschaffen hat. Und andere benennen das eventuell mit Begrifflichkeiten wie, eventuell ist das Gott oder was auch immer, als was du das bezeichnen willst. Aber am Ende steht die Eins. Das heißt, egal wie, wir kommen von der Eins und wir gehen zurück zu der Eins. Und alles, was zwischendrin passiert, von dem Moment, wo du von der Eins getrennt bist, bis zu dem Moment, wo du zu der Eins zurückkehrst, alles das ist nicht so wichtig.
Ja.
Bedeutet jetzt aber nicht, dass du willkürlich und dankeslos das Ganze auf dich nimmst, sondern eben trotzdem versuchst, das Beste innerhalb dieser Existenz, innerhalb dieses Lebens zu tun. So, und was ist das Beste? Woher weiß ich, ob ich das Beste daraus mache oder nicht? Da trifft dieser plausible Satz sehr gut zu. Du kannst 100 Jahre leben und weinen oder du lebst halt 100 Jahre in Freude. In Freude oder Zufriedenheit oder 100 Jahre in Frieden. Mhm. Das heißt, da gibt es schon eine ganz klare Richtung, wo ich sagen würde, okay, wenn ich mir aussuchen könnte, wie möchte ich leben, in welchem inneren Zustand, ja, suchst du dir aus. Und das ist jetzt die Aufgabe. Mhm. Es gab Erfolge in bestimmten Bereichen, war auch ganz gut, hat uns in einer Art und Weise auch befeuert, aber mittlerweile sind wir weiter gewachsen. Die Umstände, die Welt hat sich weiter gedreht. Eventuell ist es Zeit, neue Bereiche anzugehen, wo dasselbe aber eintritt. Leichtigkeit und nicht Belastung. Wenn die Podcasts, die Videos, die Reisen, die Medien, wenn die anfangen zur Belastung zu werden, merkst du schon, das ist der falsche Weg. Mhm. Es gab mal einen Zeitpunkt, da hast du es auf dich genommen, weil es noch etwas gibt, etwas Höheres, was dich vielleicht beflügelt hat, um diese Last auf dich zu nehmen. Aber mittlerweile ist so, dass die Last du eher spürst, aber nicht mehr siehst, was das Beflügelnde dabei sein soll. Das ist die Nachricht, ja. Ändere die Richtung. Mhm. Das Ganze ist zu klein geworden für dich. Ja, du bist drüber hinausgewachsen.
Ja. Ja.
Und das ist eben diese Wachstumsphase, die ist gut. Und dann kommt der Bereich so, und jetzt musst du entscheiden. Entweder lernst du loszulassen davon und nimmst eben einen anderen Berg. Manche aber versuchen eben, es kommt, so. Und dann dominiert aber die Angst, das Ganze zu verlieren.
Ja.
Und deswegen versucht man weiterzumachen. Ja? Das heißt, dann fängt man an, auf Autoprogramm zu laufen. Man nimmt einfach an und dann wird man auch zum Roboter und macht nur, weil man denkt, es geht ewig so. Obwohl man innerlich gar nicht mehr irgendwie will, aber man hat halt Angst, die Community zu verlieren, ja, oder Angst, die Reputation, den Ruf zu verlieren oder Angst, Followerzahlen zu verlieren, egal was gibt's. Mhm. So. Und das sind alles Indizien dafür, es ist Zeit umzuschwenken.
Mhm.
Mhm. Weil es wird nichts Neues. Das sind schon die Anzeichen dafür. Dein Leben, es ist zu klein geworden für dich. Du hast diese Challenge, die hast du schon hinter dir. Die Challenge, ja, wie lebt es sich mit Geld?
Mhm.
Ja, wirklich so finanziell frei zu sein. Du weißt, wie sich das anfühlt. Und jetzt ist die Frage, was machst du jetzt damit? Noch mehr Geld anhäufen? Oder das Ganze als abgeschlossen betrachten und jetzt langsam diese Bereiche anzugehen, wo du spürst, da habe ich ja noch gar keine Erfahrung drin. Wie man erfolgreichen Podcast aufbaut, weißt du.
Mhm.
Wie du deinen Körper leistungsfähig trainierst, kennst du auch. Wie man eine Familie gründet. Wie Zeit nicht mehr darin investiert wird, die Welt zu retten, sondern eventuell nur deine Partnerin und deine Kinder. Das ist andere Challenge. Das ist etwas, weder in deinem Leben gab es bisher, noch in meinem Leben gab es bisher. Und dann, zumindest in meinem Fall, weil da werden jetzt ganz viele Leute wahrscheinlich denken, ja, was meint er damit? Ja, und dann beschäftigt mich auf jeden Fall schon diese Frage, ja, wieso heißt es Yin und Yang und wieso gibt es im Christentum Adam und Eva, wenn du den Weg alleine gehen könntest? Und ich bin der Ansicht, es gibt einen Zeitpunkt, da gehst du auf jeden Fall den Weg alleine, weil es der Weg ist, der dich innerlich versucht, der dich innerlich frei macht. Zu einem gewissen Zeitpunkt geht das. Aber irgendwann kommst du trotzdem an ein Plateau. Und es gibt eben einen Bereich, den kannst du nicht erkunden, wenn du alleine bleibst.
Ja.
Ganz einfach. Und die Möglichkeiten, alleine etwas zu erschaffen und die Möglichkeiten, gemeinsam etwas zu erschaffen, die sind schon unterschiedlich. Wenn zwei sehr starke Energien sich da kreuzen, dann ist da sehr, sehr viel möglich.
Ja, es ist wirklich spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe wirklich auch diese Erkenntnis auch schon gehabt, so okay, eigentlich ist es ja ziemlich egal. So, es ist, wir haben, du sagst es selbst immer, es sind 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, jeder hat seine eigene Story und aus dieser Erkenntnis, dass es eigentlich egal ist, kann man dann entweder sehr frustriert und nihilistisch werden und sagen, oh, ist alles scheiße. Oder man kann sagen, nee, ist doch geil, ist alles egal. Und deswegen kann ich jetzt schauen, wie mache ich es, dass es nicht egal ist für mich selbst. Und für mich sind das immer so drei Bereiche gewesen. Also es ist immer so, dieser erste Bereich ist so diese Lebendigkeit, Leichtigkeit, das Erleben. Und es ist, wie du ansprichst, wenn das plötzlich schwer wird, wenn man plötzlich in ein Flugzeug steigt und denkt, warum mache ich das überhaupt noch? So, dann kann man das hinterfragen. Und der zweite große Bereich war für mich immer so Purpose, so Bedeutung. Weil diese Belastung, diese Schwere zu ertragen, weil sie es wert ist, das hat sich für mich immer richtig angefühlt. Und gleichzeitig merke ich aber immer mehr, dass es noch einen Teil in mir gibt, der noch etwas erfahren muss, auch bevor er in dieses Adam und Eva-Konstrukt geht. Also da ist ein Teil in mir, der, wie du gesagt hast, hat schon sehr viel erreicht, hat schon sehr viel akkumuliert, aber der möchte auch noch vielleicht mal ganz alleine sein. Also diese Phase so, hey, wer bin ich ohne irgendwas, das mich zurückspiegelt? So. Und ich hatte schon ein paar Vipassanas, aber ich habe noch nie wirklich so mal so vielleicht einen Monat oder zwei irgendwo ganz alleine verbracht, so komplett alleine. So, und ich habe das Gefühl, das kommt immer mehr, so dieses Gefühl, dass das der Purpose ist, so der nächste Schritt. Und das Thema Liebe, was du ansprichst, also das ist für mich auch der dritte Punkt, so dieses Thema Walking with the open heart. So, und das ist das, was mir auch am schwersten fällt, muss ich sagen. Also ich spüre, dass diese, man kann es wieder sagen, Verhärtung oder einfach auch dieses Konstrukt, da ist auf jeden Fall etwas, was mir es manchmal nicht erlaubt. Und es gibt dieses Quote von Michael Singer, der sagt, how to have an open heart is not to close it. Und ich weiß nicht, ob du da für dich schon was rausgefunden hast, weil es stimmt auf jeden Fall. Wie hast du ein offenes Herz? Indem du es nicht verschließt. Aber was heißt das praktikabel? Also hast du da vielleicht noch für dich schon eine Lehre rausgezogen aus deinem Leben?
Als Bild gesprochen. Die Variante, die jetzt dir gegenüber sitzt oder mir gegenüber sitzt, das hier, ist alles in der Art und Weise das Konstrukt von allem, was bisher passiert ist in der Vergangenheit. Der ändert sich irgendwas in der Vergangenheit, wäre halt jetzt eventuell eine andere Qualität, eine andere Person da vorhanden. Bedeutet dementsprechend auch, dass alles, was uns in der Vergangenheit widerfahren ist, alles, was in irgendeiner Art und Weise Schmerz verursacht hat, Vertrauen missbraucht worden ist, du hintergangen worden bist, egal in welchen Bereichen, nicht nur Partnerschaften meine ich jetzt, ja, alle Bereiche, alles, was in irgendeiner Art und Weise Schmerz verursacht hat, da ist die Reaktion sehr, sehr normal und verständlich, dass Menschen genau bei solchen Elementen anfangen, ihr Herz zu verschließen, um eben das Schutzschild aufrechtzuerhalten, dass so eine Art Schmerz nicht wiederkommt. Dementsprechend gibt es in meinem Bild zwei Sachen, die angegangen werden müssen. Nummer eins, die Wunden aus der Vergangenheit, die müssen aufgearbeitet werden. Und alles ab dem jetzigen Zeitpunkt in die Zukunft möglichst bewusst dafür zu sorgen, dass nicht neue Schilde drüber kommen. Und was bedeutet es sozusagen, diese Wunden zu lösen? Es gibt einen Satz, der ist vielleicht sehr hilfreich. Die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Das heißt, wenn uns irgendwas in der Vergangenheit widerfahren ist, ist es nicht verkehrt, die Wahrheit auszusprechen. Optimalerweise, wenn die Möglichkeit besteht, sogar denen Personen gegenüber, die das eventuell sogar verursacht haben. Mhm. Ganz klar zu sagen, das und das aus der Vergangenheit hat für mich dies und jenes bedeutet, hat mir sehr viel Schmerz bereitet. Einfach, dass das mal gesagt worden ist, ohne dass man es eben unterdrückt. Ja, das ist ein sehr, sehr starker Bereich und ein Hilfsmittel auch, Dinge auszusprechen. Oder irgendeine Art zu finden, damit das rauskommt. Weil der Grund, warum eben das Herz verschließt, wenn man das so nennt, ist, weil da immer noch das Schutzschild drüber liegt, etwas zu schützen. zu verhindern, dass da etwas nochmal so tief in uns dringt. Mhm. So. Und was ist es? Wieder das Gespräch zu suchen zum Beispiel oder überhaupt solche Gedanken, die so schmerzhaft waren, die wieder hochzubringen und dann das Ganze zu äußern. Das geht so in die Richtung loslassen lernen und vergeben.
Mhm. Ja.
Ja, das heißt, da ist halt auf mich, wie gesagt, ich komme aus der buddhistischen Tradition, aber ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, diese Begrifflichkeiten, ja, Vergebung, das ist, findet man in sehr vielen Lehren, ja.
Ja.
Da ist scheinbar was dran.
Ja, es ist für mich einfach auch spannend zu sehen, oder? Die Kampfkunst, die du betreibst, dieses, das hat auch viel mit Spannung, mit Härte zu tun und mit Kraft. Und das ist eben genau das, was ich merke. Es ist fast schon so, als wäre ich jetzt die letzten 2 Jahre durch das Yoga auch immer mehr bewusst geworden, dass ich auch am Körper was machen muss. Also es ist nicht nur so ein psychologischer Prozess, ich mache jetzt mein Herz auf, sondern es ist wirklich so, je mehr ich auch die Faszien dehne hier und je mehr ich irgendwelche Brücken mache, desto mehr spüre ich nach dem Yoga auch wieder so eine Weiche. Und ich spüre auch, dass wenn ich in einer Diskussion oder in einem Gespräch mit einer Frau oder mit einer Partnerin bin und dieser Teil hier weich bleibt, ich den nicht anspanne, dass es dann auch viel mehr mich penetrieren kann. Also das, was ich sage unterbewusst, mich selbst, aber auch das, was ich zurückkriege, das ist so das, was ich immer mehr merke, dass dieser Körper hier weicher werden muss. So. Also und auch bewusster Atem, weich, und das ist komplett kontraintuitiv gegen das, was wir sonst machen im Gym, also ich zumindest. So dieses, also, ja, weil das ist ja wie auch das Herz geschlossen ist und es ist wie wenn du eine Schulterverletzung hast und dann da nicht mehr hin willst und dann spannst du an, weil du einfach diesen Schmerz nicht mehr fühlen willst. Das ist schon.
Ja, es ist halt vielleicht in dem Punkt auch sehr gut zu wissen, Kung-Fu-Training ist Kung-Fu-Training. Ja, das heißt, Kampfkunsttraining ist Kampfkunsttraining. Mhm. Bodybuilding ist Bodybuilding. Da ist in dem Sinne erstmal noch nichts Spirituelles in dem Sinne dabei. Das muss man also auch ganz klar trennen können. Ja? So. Aber je nachdem, wie du dein Bodybuilding, unter welchem Gesichtspunkt und innerhalb von welcher Perspektive du das Ganze machst, unter welcher Perspektive ich meine Kampfkunst betreibe, das kann jetzt sehr wohl einen spirituellen Charakter haben. So, und was mir so ein bisschen ein Schmunzeln mal hervorgezaubert hat, ist halt irgendwann mal diesen Satz gehört zu haben, ja, ist schön und gut, kannst jeden deiner Muskeln trainieren, jeder einzelne Muskel ist von dir super gut trainiert. Was ist mit dem wichtigsten Muskel?
Dem Herz.
Hm. Wie viel Training, was ist das Training, um diesen Muskel zu stärken. Und da...
Cardio.
Ja, also ich meine jetzt in dem Sinne, ja, wirklich das Herz.
Ja.
Das Herz auch als emotionales Zentrum, dieses zu trainieren, dieses wachsen zu lassen,
ja,
größer werden zu lassen, leistungsfähiger werden zu lassen, noch mehr die Fähigkeit zu haben, dass das Ganze noch mehr ausstrahlt.
Ja.
Das ist auch eine Art Training.
Ja.
Ja, weil, und das spricht halt sehr stark dafür, was innerhalb der Traditionen und Lehren manchmal eben als, ja, die Ego, die Ich-Illusion bezeichnet wird. Je mehr du dich nur mit dir selbst beschäftigst und denkst, du bist hier alleine auf der Welt und alles dreht sich nur um dich, ja, das bedeutet einfach nur, dein Herz ist geschlossen.
Ja.
Sonst würdest du nämlich spüren, du bist nicht alleine auf der Welt. Und da ist noch viel, viel mehr. Und das sind nicht nur die Menschen und nicht nur die Tiere. Da ist noch viel, viel mehr. Je größer das, je weiter das offen ist,
ja,
desto zahlreicher die Möglichkeiten.
Mhm. Ja. Ich habe noch ein paar persönliche Fragen an dich, wenn du Lust hast.
Ich höre mir es an, ob ich Lust habe, ja.
Ja. Was frustriert dich?
Ich würde sagen, wenn ich meine Zeit und meine Energie in irgendwas investiere, aber einfach überhaupt nichts dran finde, warum ich das gerade mache.
Mhm.
Manchmal kommt das halt auch vor. Dann lasse ich mich auf etwas ein und dann stelle ich fest, ey, was mache ich hier überhaupt? Eigentlich war das keine gute Idee. Ich muss es aber trotzdem machen, ja, aufgrund dessen, weil ich halt zugesagt habe und mein Wort halte.
Ja.
Aber das ist halt so. Und wenn dann sowas, du halt merkst, dass du eventuell sogar eine Reise auf dich genommen hast, ja, Sachen stehen und liegen lassen hast, gehst dann dorthin und stellst dann fest, ey, das war ein Wort mit X, dann kann das schon teilweise erstmal frustrierend sein, aber dann denke ich mir immer wieder, okay, habe ich ja auch irgendwo selbst verzettelt. Wo war der Fehler?
Mhm.
Wo war der Punkt, den ich übersehen hatte, dass das jetzt gerade meine Lehre ist, dass es nicht nochmal passiert? Und dann wird es doch irgendwie schon wieder interessant. Ja, genau. Mhm. Das ist also so ein Punkt, wo ich sage.
Wie ernährst du dich?
Grundsätzlich sehr pflanzenbasierend, aber nicht ausschließlich.
Mhm.
Ja, das heißt, ich esse schon manchmal gerne Chicken, Beef, Lamm, Schwein, versuche ich immer mehr wegzulassen.
Mhm.
Fisch, auch kein Problem, aber dennoch bewusst.
Mhm.
Mir ist schon bewusst, dass die Tiere leiden. Ja, egal wie man das jetzt auslegt, aber das ist eben auch noch eine Challenge, vielleicht für mich, dass da eine Zeit kommt, wo es gänzlich mal pflanzenbasierend, früchtebasierend, gibt es ja viele Methoden.
Mhm.
Ja, nur ich bin halt mein Leben lang auch innerhalb von meiner Familie von Kindes auf schon damit aufgewachsen. Das war die Ernährung in Vietnam. Das ist die Ernährung, wie meine Eltern das gekocht haben.
Ja.
Ich bin nicht als Vegetarier sozusagen aufgewachsen. Mhm. Aber dadurch, dass ich sehe, was in der Welt mittlerweile sichtbar ist, welche Art von Farmen es gibt, wie es sich innerhalb dieser Farmen, da kommt schon das Gefühl hoch, nicht mehr Beitrag noch dazu zu leisten, dass sowas aufrechterhalten wird.
Mhm.
Das heißt, da sehe ich schon, dass so ein gewisser Beitrag geleistet werden kann. Bedeutet aber in dem Sinne für mich, dass ich schon mal allein damit angefangen habe, es gibt kein Fleisch oder irgendwas, weder beim Fastfood noch im Supermarkt.
Mhm.
Wenn, dann ist es meistens überhaupt regional etwas unterstützt und dorthin gegangen halt, wo du eventuell dein Fleisch dann wirklich auch ganz bewusst siehst, okay, das Tier ist jetzt gerade für dich gestorben.
Mhm.
Damit fängt es schon an, dass du da zumindest dieses Angesicht hast und nicht in dieser Illusion lebst, du kannst da einfach hier tun und lassen, was du willst.
Mhm.
Deine Befriedigung geht gerade zu Kosten von einem Leben, so in dem Sinne. So. Und was du da mit der Zeit daraus ziehst, ich denke, das wird dich verändern.
Mhm.
Ja.
Ja. Du siehst mit 40 aus wie 30. Was ist deine Top-Anti-Aging-Methode?
Ich glaube, da muss ich meinen Eltern vielleicht sehr dankbar sein, ja, für die asiatischen Gene. Aber ansonsten, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich stelle es nur selbst immer fest, dass Leute das eben sagen, dass ich jünger aussehe, als ich bin.
Mhm.
Eventuell liegt es einfach daran, dass Bewegung schon immer Bestandteil meines Lebens war. Das ist so die eine Sache.
Ja.
Die zweite Sache ist die, dass ich Schwitzen schon als eine Art und Weise sehe, dass halt dein Organismus regelmäßig sich entgiftet.
Mhm.
Das heißt, du trinkst viel, trainierst und schwitzt das Ganze eben aus. Das heißt, da ist auch ein Kreislauf vorhanden, der dafür sorgt, dass halt alles immer frisch und neu, ja, das Gift sozusagen raus und das Frische eben wieder rein.
Mhm.
Das Atmen und aber sehr, sehr elementar, denke ich, die Weltanschauung. Die Perspektive, mit der du auf die Welt blickst und wie du dich eingebettet in diesem ganzen Konstrukt siehst.
Mhm.
Und je leichter das wird, desto mehr bleibst du halt eben offen.
Mhm.
Ja, wenn es anfängt sich zu verhärten, alles verhärtet sich, Gesichtszüge verhärten sich, Herz verhärtet sich, Muskeln verhärtet sich, Körper verhärtet sich, ja, dann enden wir genau da in der Totenstarre.
Mhm.
Das nennt man dann halt
ja.
Tot.
Ja, wirklich, ja.
So, aber geistig flexibel, geistig offen, körperweich, körperflexibel.
Mhm.
Das sind die Qualitäten, die hat ein Baby, wenn es zur Welt kommt. Noch formbar. Mhm. Der Geist noch vollkommen frei von irgendwelchen Konzepten und Ideen. Das Kind hat noch nie was von Religion gehört.
Was ist deine tiefste Angst?
Auf dem falschen Weg zu sein und es nicht zu erkennen.
Oh. Ja, definitiv. Was sind Qualitäten für einen Mann, die in deinen Augen wichtig sind? Weil wir ja heute immer wieder mehr von diesem maskulinen und Männerbild sprechen. So, was ist ein Mann für dich? So, was gehört da zu den wichtigen Qualitäten? Oder vielleicht eine wichtige Qualität.
Ja, also ich bin da echt nicht der Spezialist darin.
Ja. Aber so vielleicht aus deiner Kultur oder aus deinem ganz, also nur du jetzt, wie du siehst, so als Shifu.
Fürsorge hat auch die Frau, selbstverständlich. Aber es ist eine andere Art und Weise der Fürsorge. Ist auch so ausgedrückt, zum Beispiel, ja, wenn man, habe ich ja mitbekommen, durch meinen Bruder, weil der hat halt auch zwei Kinder und eine Frau. Die Frau merkt immer als erstes, wenn die Kinder wach sind während der Nacht. Der Mann schläft und schnarcht einfach nur. Ja? Die Frauen haben einen anderen Instinkt für welche Art von Fürsorge beispielsweise. Die sind auf einer anderen Ebene sehr flexibel. Mhm. Aber der Mann dafür, wir sind da manchmal ein bisschen stumpfer, aber trotzdem was Positives dabei, weil wir fackeln halt auch nicht lange. Das heißt, wir sind so im Sinne von, wo sind die Gefahren?
Mhm.
Bist du direkt mit dabei. Das heißt, egal wo du hingehst, mit deiner Frau, egal welchen Raum du betrittst, das ist so dieses Natürliche. Du erkennst direkt, wer sind die theoretischen Gefahrenquellen in diesem Raum jetzt. Das sind die anderen, die man heutzutage eventuell als Alphas bezeichnen würde. Weil die drücken irgendwas aus energetisch und du spürst das eben. Aber warum spürst du das? Ja, weil wir dasselbe in uns tragen. Dieses selbe Expressive. Und das ist halt schon ein Sinn, würde ich sagen, ein Gespür, was wir haben, was halt wir dafür einsetzen können, um für Fürsorge, um für Schutz zu sorgen, den Schutzraum zu schaffen. Den Schutzraum, damit sich etwas entfalten kann. Und das ist ja genau dieser Punkt, ja. Warum können wir uns nicht frei entfalten? Ja, weil alles voller Angst ist. Warum ist die Zukunft so verschlossen? Weil jeder voller Angst ist und Unwissenheit, was da kommt. Das heißt, wann kann ein Mensch sich optimalerweise entfalten, wenn da keine Angst ist? Damit da aber keine Angst ist, was benötigst du dafür? Irgendetwas, was dir das Gefühl gibt von Schutz. So. Das kann dir entweder, oder dafür kannst du sorgen, wirklich physikalischer Schutz. Mhm. Schutz im Sinne von, wo lebst du, wo wohnst du? Und auf manchen Ebenen ist es der Schutz, der alleine dadurch kommt, dass du ein gewisses Vertrauen in etwas hast, wo du sagst, egal wer uns hierher geschickt hat, das Ganze ist in der Quelle gut.
Mhm.
Das heißt, selbst wenn ich leide entlang des Weges, aber dann ist das der Weg, der so vorgesehen war und ich gehe trotzdem durch. Ja, manche nennen es Glauben, manche nennen es Vertrauen.
Ja.
Und das ist dasselbe wie dieses Surrendern, dich hingeben. Also wird es schon richtig sein.
Ja.
Das kann auch eine Form davon sein, was dich entfalten lässt, was dich frei machen lässt. Ja? So. Aber auf rein, wenn jemand nicht spirituell veranlagt ist, was ist die Rolle? Schutz zu bieten ist eins davon, denke ich.
Ja. Was ist eine unangenehme Wahrheit über dich?
Eine unangenehme Wahrheit. Eventuell, dass die Leute mich heutzutage teilweise ja so einstufen, dass ich hoch und heilig bin.
Aha,
ja.
Aha.
Mir ist es nicht unangenehm. Aber es könnte anderen Menschen unangenehm sein, wenn es halt teilweise so sein kann, dass die dich und mich irgendwo hier bei der Strandparty sehen.
Ja.
Das kann schon passieren. Ja. Aber was soll ich hier eine große Show abliefern? Das war schon mein Leben immer und immer wieder. Ich habe da meinen Bereich, wo ich meine Freunde treffe. Ich habe den Bereich, wo ich der Sohn mit meiner, bei meiner Mutter zusammen bin. Ich habe den Bereich, wo ich mit meinem Bruder unterwegs bin. Und ich habe den Bereich, wo ich sehr konzentriert meine Workshops gebe.
Ja.
Aber das, was die Leute in den Medien von mir kennen, was kennen die? Gar nichts. Die kennen die Videos. So, und das ist halt einfach auch so ein Punkt, warum ich in den letzten Podcasts, die es so mittlerweile gibt, wie sag ich das? Es macht mich auch viel freier, das jetzt einfach so zu äußern.
Ja,
weil das ist mein Leben, ne? Und entweder es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Aber wenn jemand sagt, ah, auf der einen Seite sagt er so weise Sachen und auf der anderen Seite ist er da.
Wine on Beach.
Ja, auf Party unterwegs. Ja, ab und zu, ja.
Ja,
ja. Aber da sage ich mir halt zum Beispiel diesen Satz, meine Argumentation, hör auf, in Extremen zu leben. Ja, extrem zurückgezogen und dann extrem nach außen, außentreibend.
Ja.
Und das immer so stark im Wandel. Denke ich, ist das ist im extremen Leben.
Ja.
Eine gewisse Basis, eine gewisse Richtlinie zu haben und dann ab und an mal auszuschwenken, das ist kein Problem. Aber diese Basis, die ist für mich immer gleich.
Ja, ja, ich finde das auch spannend. Das resoniert sehr stark mit mir, weil es ist ja schön, ein Ideal zu haben, nachdem wir uns richten, dass wir sagen können, oh wow, das ist ideal und in die Richtung möchte ich gehen. Aber wenn das Ideal zu weit weg ist von dem, was wir sind, dann wird dieses Ideal zu einem schlimmen Richter. Das kann dann fast schon uns zu stark unter Druck setzen, einem gewissen Ideal zu entsprechen und so ein Gefängnis, in dem wir uns befinden. Ich merke das zum Beispiel, weil ich jetzt seit 9 Jahren mich vegan ernähre, so dass ich das spüre, so im Sinne von dieser Erwartung, weil ich habe jetzt einen Podcast gemacht mit einem sehr krassen Ernährungsexperten, der gesagt hat, dass es theoretische gesundheitliche Folgen haben könnte, wenn man das lange macht. Und mir geht es ja noch gut. Aber wenn ich jetzt sage, so in 2-3 Jahren, wenn ich merke, es geht mir nicht mehr gut, was ich nicht glaube, aber wenn es so wäre, dann merke ich so, wow, das wird schon ein weirder Prozess, so das loszulassen. Und ebenso bei dir kann ich mir auch vorstellen, so diese Discipline, diese Wisdom, das, was du da so repräsentierst, dann auch mal so komplett zu sagen, so und jetzt drücke ich mich aus, jetzt bin ich einfach, habe ich Spaß und Freude. Das ist echt auch, ich sehe das, dass du das ist so ein taking it back, so du nimmst jetzt wieder zurück, so deine Freiheit. Ja,
ja, der goldene Käfig, ja, ist trotzdem ein Käfig.
Ja, ja. Ja, schön. Und ich fand es auch geil, wie du das gesagt hast im Workshop, hast du nämlich genau das auch gesagt, also hey, wenn ich zu meiner Mutter gehe, glaubst du, die sieht mich als Master, so, bei der bin ich immer noch ein Sohn, so. Und das ist eben das Schöne, wenn man das immer wieder merkt, dass wir einfach auch Menschen sind, das macht uns menschlich.
Ja, letztendlich dieses Denken in Kategorien, das ist das Problem.
Ja.
Ja, egal was, dieses Denken in Kategorien, der sieht aus wie das, der muss das sein.
Ja. Ja. Letzte Frage. Was machst du ausschließlich zum Spaß, was andere in deinem Umfeld als reine Zeitverschwendung halten würden?
Schrauben polieren.
Ja?
Ja, Schrauben polieren. Schrauben, einfach nur Schrauben. Schrauben mit der Bürste polieren. Ja, aber einfach nur, weil es augenscheinlich vielleicht keinen Sinn macht. Für mich macht das sehr viel Sinn. Ja, das ist für mich auch eine Art Praxis und in irgendeiner Art und Weise für mich ein Ausdruck auch von Dankbarkeit, von der ich irgendwann abhängig bin. Weil die Schraube ist eben zum Beispiel das kleinste Bestandteil, was am Ende mein Motorrad zusammenhält, was dann mit 280 da irgendwo entlang fährt. Da will ich nicht, dass die Schraube reißt. Da will ich nicht, dass die Schraube sich löst. Also bekommt die Schraube von mir von Anfang an sehr viel Aufmerksamkeit und Liebe. Und hoffe, dass die Schraube das merkt. Und mich halt eines Tages nicht im Stich lässt. Das ist meine Gedankenwelt. Aha. Und ja, solche Sachen sind das.
Aho. Vielen Dank fürs Gespräch, Shifu.
Danke, Micha.
Bevor du jetzt gehst, habe ich noch eine Frage an dich. Hand aufs Herz. Wie frei bist du wirklich? Und wenn du jetzt auf diese Frage keine genaue Antwort hast oder vielleicht sogar zweifelst, ob du wirklich frei bist, dann möchte ich dir jetzt unseren neuen Freiheitstest empfehlen, mit dem du in 3 Minuten für dich persönlich rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist, und zwar auf 5 verschiedenen Säulen der Freiheit. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist jetzt unten in der Beschreibung oder in den Shownotes auf den Link zu klicken oder uns direkt auf chainislife.com/Freiheitstest zu besuchen und dort dir 3 Minuten Zeit zu nehmen, uns ein paar Fragen zu beantworten. Du hast danach nicht nur dein 100% individuelles Testergebnis, welches dir auch direkt mehr Klarheit gibt, sondern du hast auch ein paar Handlungsanweisungen für uns in jedem einzelnen Bereich, was du tun kannst, um ein kleines Stückchen freier zu werden. Und was ich auch noch habe, ist eine kleine Überraschung, aber die verrate ich dir jetzt nicht. Deswegen besuche uns gerne chainislife.com/Freiheitstest und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Dein Mischa. Peace.